Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, hat noch nie ein Bild zweimal mitgebracht. Das ist dir noch nicht gelungen in all den Jahren in unserem Podcast. Und jetzt guckst du ganz.
Ich dachte, habe ich das zum Zeitpunkt?
Nee, aber es ist, man muss so sagen, ich sehe dieses Bild und denk so, ja, sowas, die Szenen, die da zu sehen sind, sowas Ähnliches haben wir schon oft gehabt in irgendwelchen Kathedralen und Kirchen.
So. Du hast mich jetzt echt erschreckt, weil ich hatte dieses Bild schon mal vor Augen, habe gedacht, ich will das machen. Und heute habe ich gedacht, heute passt das gut, weil wir haben letzte Woche so über Raum gesprochen und Raum ist ja was, was mich interessiert. Raum, das Bild. Und jetzt dachte ich gerade,
nein, ich liebe dieses Bild schon jetzt. Es ist ein wundervolles Bild. Und was zeigt es? Es zeigt einen endlos langen Säulengang. Und ich würde jetzt einiges darauf wetten, dass dieser Säulengang in einer großen italienischen Stadt, eine Hauptstadt, steht in einem für Katholiken nicht unwichtigen Gebäudeensemble. Also ist für mich ist muss es der Vatikan sein und man sieht diesen unglaublich langen Säulengang mit dem der wirklich lang riesige Säulen rechts und links natürlich oben drin so ein gewölbtes Dach. Und hinten raus sieht man dann, ich weiß nicht, wie das heißt, aber es ist doch dieser Platz, es sieht aus wie der Platz vorm, ich habe das Gefühl, es geht es Richtung Petersdom, ich habe keine Ahnung, aber so in die Richtung, vielleicht ist es auch im Vatikan, weiß ich nicht. Und das Tolle ist aber, dass in dieser unendlich langen Flucht mit so einem Mosaikboden ganz, ganz, ganz viel passiert. Da sind ganz, ganz viele Menschen und das haben wir immer schon besprochen, dass ja auch in früheren Zeiten gerade die Kirche, die großen Kathedralen ein Treffpunkt waren. Nicht so wie heute, wo man nur zum Gottesdienst oder zur Besichtigung kam, sondern da hat sich das Leben abgespielt. Und hier spielt sich das Leben jetzt auch ab. Und ich könnte jetzt die verbleibenden 22 Minuten dieses Podcasts verwenden, um die einzelnen Figuren zu beschreiben und was die alle machen. Ich will nur mal so ein paar machen. Sie sind auch nicht komplett ausgearbeitet, ne? Das Irre ist natürlich, dass jede dieser Figur ist im Vergleich zur Säule wie eine Ameise, also ganz klein. Man sieht Kinder, die sich jagen, ein Hund, der hinter einem Kind hinterherjagt, ein anderer Junge, der so wirklich so wie verwischt hinter diesem Hund und dem anderen Kind herjagt. Man sieht zwei Frauen in dunklen, vielleicht trauernde Frauen, oder vielleicht gehen sie noch zum Gottesdienst, dunklen Kleidern, die den Säulengang entlang schreiten. Man sieht Männer, die diskutieren. Man sieht einige, die zwischen den Säulen hervorkommen und andere, die in den Säulen verschwinden. Man sieht aber auch da hinten offensichtlich muss irgendwas getragen werden oder transportiert werden. Könnte so ein Fass sein, ich weiß es nicht. Und es ist natürlich auch irgendwie ein Durchgang, ein Marktplatz. Und es ist unglaublich viel los und man hat das Gefühl, das ist cool da zu sein. Da ist man, da hält man sich auf, da trifft man Leute, da macht man sich auch fein, um da zu sein. Da ist niemand so in Alltagsklamotte und es ist wahrscheinlich ein uraltes Bild, aus einer Zeit, wo der Vatikan noch sozusagen wirklich der Nabel der Welt war. So.
Die uralte Zeit ist das Jahr 1667.
Also, das ist schon ein bisschen her.
Das ist ein bisschen her. Es ist, also du hast viele Volltreffer gelandet. Der Petersdom wäre jetzt zu unserer Linken, okay. Zu unserer Rechten wäre die Sixtinische Kapelle. Und das Bild stellt da einen wirklich berühmten Säulengang mit einer berühmten Treppe, nämlich die Scala Regia im Vatikan, also die königliche
Treppe. Ach, hinten, das ist eine Treppe, das kann man gar nicht so kennen, weil genau. Das hinten so hoch geht, okay.
Gemalt von einem holländischen Antwerpener Maler, Wilhelm Schubert van Ehrenberg. Diese Scala Regia ist quasi in demselben Jahr fertig geworden. Also der hat quasi knackneue Architektur gemalt. Das ist wie als ob jemand die Elbphilharmonie fotografiert. Mhm. Es ist Architekturfotografie. Ein paar Tricks sind drin, das ist ganz wunderbar. Das Ding wirkt unglaublich lang, aber das Genie von Gian Lorenzo Bernini, dem Schöpfer, Architekten und Skulpteur, war dieses. Das ist eigentlich gar kein tiefer Gang. Der hat mit der Perspektive getrickst. Wenn du da reinkommst, stellst du fest, dass die Säulen alle nach hinten kürzer werden und die Treppe wird enger. Das heißt, also der Ehrenberg hat jetzt hier den Effekt noch gesteigert. Also man hat das Gefühl, das Ding ist ewig lang.
Man denkt,
das
sind Kilometer, ne? Und genau. Wahrscheinlich sind es nur ein paar, was ist es, 100 Meter? Ein paar hundert Meter?
Nicht einmal, glaube ich. Nicht einmal. Also ich weiß nicht, diese Treppe ist echt eng und klein und also sie ist einfach hoch, gigantisch hoch. Tatsächlich war das so, der Auftrag war nahezu unmöglich. Mache aus was Kleinem was Großes und der geniale Bernini, der einfach, das ist der... Mein Barock-Lieblingskünstler, der hat das aufgebläht, wo er es nur konnte. Der einzige Unterschied ist, in der Wirklichkeit ist nicht so hell wie hier. Der Maler hat jetzt auch noch Licht reingezaubert. Und grundsätzlich, diese Treppe sollte natürlich was bewirken. Denn was war das? Das ist der Weg, den du zurückgelegt hast vom Petersplatz auf dem Weg, wenn du zum Papst warst. Mhm. Ich weiß nicht, ob man als Gast da heute immer noch lang geschickt wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht so ist, weil im Vatikan ändert sich eigentlich nichts. Und ähnlich wie man in Versailles über Treppenläufe, durch Enfiladen und Suiten, bis man irgendwann endlich vor dem König stand, war man eigentlich durstig und hungrig. So ist es hier auch. Du gehst erst diese Pomptreppe hin, also erstmal den Gang entlang, die Treppe hinauf. Am Anfang hatte ich noch ein Reiterstandbild von Konstantin dem Großen begrüßt, dem Gründer der Christenheit. Das heißt, du bist auch noch gleich einsortiert in die Weltgeschichte. Und was interessant ist aber wiederum, er malt das ja hier wirklich belebt und nett. Das heißt also 1667, oder stell mal, wird die Wirklichkeit nicht weit weg davon gewesen sein. Und das sieht eben nicht aus, als ob das lauter antichambrierende Höflinge sind, nee. Sondern das sind, da ist das Volk.
Ganz normal.
Das irgendwo hin darf.
Was mir jetzt auffällt, was ja so interessant ist, ist zu sagen, das ist ein ganz tolles Bild, aber dieses Bild ist nur so toll, weil der Architekt dieses unglaubliche Kunstwerk geschaffen hat, ne?
Und weil der Künstler es kongenial auf Leinwand gebaut hat.
Denn, aber verstehst du, das ist ja eigentlich, das ist zumindest so 50%, ist es doch das Werk auch des Architekten.
Absolut. Aber der Maler wollte das eben triumphal auf Bild bannen, hat sich für dieses sehr überlängte Format entschieden. Das Bild ist gar nicht mal so klein, das ist 60 Zentimeter hoch, aber eben sehr überstreckte 60 Zentimeter gemessen an der Breite. Also der hat das Optimum rausgeholt. Aber ja klar, nein, am Anfang steht die geniale Idee des Architekten.
Und vielleicht können wir da über etwas reden, was hier in der Architektur und dann mit auch in der Kunst eigentlich immer funktioniert. Mir ist es zum ersten Mal so aufgefallen. Warst du mal in Goethes Wohnhaus in Weimar?
Ja.
Da gibt es auch diese Flucht.
Ja.
Und es ist immer, diese Flucht hat was Magisches, weil sie suggeriert Weite, Sigure, Tiefe. Sie hat diese Offenheit und so. Und deshalb, wo immer man guckt und feststellt, was sind so Bauwerke, Kunstwerke, die einen beeindrucken, natürlich vor allen Dingen Bauwerke, dann sind es welche, wo es Fluchten gibt, oder?
Ja. Also das ist ja im Endeffekt auch so ein bisschen ein psychologisches Spiel. Je länger du läufst, desto mächtiger ist der Typ, an dessen Ende du ihm dann begegnest.
Das stimmt.
Ich erinnere mich übrigens, als Teenager im Goethes Anwesen gewesen zu sein und entsetzt gewesen zu sein, wie klein das ist. Dafür, dass mir der verkauft wurde als ein Titan des deutschen Geistes.
Du fandst das klein?
Ich fand das klein. Ich fand irgendwie, also ich war ja gewöhnt, Königspaläste, die Akropolis.
Okay, also stimmt.
Wenn du aus Versailles kommst und dann in Weimar, dann denkst du, oh Gott, für Geist gibt's aber nicht viel Fläche. Und ich erinnere mich, dass ich damals enttäuscht war und ich weiß auch nicht, warum ich mich für Kunstgeschichte entschieden habe, wo das doch eine permanente Form von Desillusionierung ist, dass man feststellt, also wer die Kunst liebt, der ist schon mal auf der falschen Seite der Macht gelandet, weil herstellen würde das nicht können mit dem, was ihm so zusteht von der Gesellschaft. Und das dachte ich damals, mein Gott, der Goethe, das war der Geistestitan seiner Zeit und lebt dann so ein bisschen bürgerlich mit einem Sammelsurium aus Südländischem. Also ich war ein bisschen enttäuscht.
Aber darauf, das ist ja ganz interessant, dass du das sagst, weil umgekehrt ist es doch so, dass dann die das Geld haben,
es vielleicht für Kunst verwenden.
Nein, aber um es zu verwirklichen, dann wahrscheinlich neidisch darauf sind oder auf die schauen, die sagen, dass die es umsetzen können, oder?
Naja.
Man beneidet ja oft das oder bewundert ja oft das, was man nicht hat.
Also ich erinnere mich, ich habe mich informiert über Kunstgeschichte und da gab es so eine Informationsveranstaltung, da hat eine meiner späteren Dozentinnen das Wort ergriffen und der Satz, der hängen blieb, war, also sie werden sich aber damit anfreunden müssen mit dem Gedanken, dass sie einen fantastischen Geschmack entwickeln, dass sie wirklich alles wissen über Schönheit, Ästhetik, über Geist, aber sie werden nie die Mittel besitzen, das nachzuhalten.
Ist das schlimm?
Nein, gar nicht. Ich habe ja Kunstgeschichte studiert. Ich habe nur kurz gedacht, überhaupt wird sie schon anders finden. Es ist ja auch so, ich habe zu Hause fast keine Bilder, die ich besitze, weil ich arbeite ja in einem Haus, wo all die Bilder, die alle besitzen, schon sind. Was sollte ich denn da haben? Das Sammeln ist natürlich doch irgendwie so eine menschliche Eigenschaft und wer viel Möglichkeiten hat, viel zu sammeln, der sammelt natürlich teuer und groß. Davon lebt aber auch wiederum die Kunst, dass es Leute gibt, die mal 25.000 Euro für ein Bild ausgeben. Das ist gar nicht schlecht.
Aber das ist interessant und da sind wir auch wieder bei diesem langen Gang und immer bei dieser Frage, was mache ich, um jemanden zu demonstrieren, dass ich mächtig bin? Das zieht sich ja durch die Jahrhunderte, ne? Dass du, wenn du irgendwo hingehen musst und du stehst dann vor hohen Mauern, langen Wegen, lange Treppe. In Hamburg die alte Regel, dass der Bürgermeister eben oben vor dem Senatsgehege wartet und die Leute müssen immer diese lange Treppe im Rathaus, du kennst sie, hochgehen. Kommt dann raus, wenn du älter bist, kommst du richtig aus der Puste. Und dass es immer darum geht, dann doch den anderen zu zeigen, ich habe noch mehr. Ne? Also egal, was gerade ist. Und das ist so dieses Thema, was ich für mich da immer mit zusammenhängt, ist dieses Thema, dieses Neids, der irgendwie so die Menschheit so sehr prägt. Du kannst so erfolgreich sein und so groß sein, wie du willst. Und plötzlich kommt einer um die Ecke, der ist noch erfolgreicher. Und dann kannst du das, was du hast, zum Teil gar nicht mehr schätzen, sondern frisst dich auf in dem Neid gegenüber der Größe des anderen.
Wobei ich das Gefühl habe, der Neid herrscht eigentlich eher in den Regionen vor, wo Leute nur ein bisschen drunter sind unter dem, was die anderen vermeintlich besser können.
Das stimmt.
Ich kenne die Weltweisheit des Arbeitermilieus meiner Großeltern, die sowas von unneidisch waren auf die da oben. Weil also mein Großvater in seiner Weltweisheit immer sagt, ja, die haben alle dann furchtbare Leberschäden vom Fehlgenuss oder die haben Sorge um das Erbe oder um ihre Kinder und geldgebiert Sorgen. Und das habe ich als Kind irgendwie eingesogen.
Aber was war, wenn der Nachbar ein größeres Auto oder einen größeren Fernseher hatte?
Das war, meine Großeltern sind jetzt nicht so Arbeitermilieu, aber man kaufte sich ein angemessen großes Auto, das mithielt mit dem normalen Ding. Der war also in der Straße meiner Großeltern war kein Wettbewerb über Autos. Das ist ganz interessant. Ich frage mich, existiert das heute noch? Weil wenn ich so die Eltern an der Schule meiner Kinder dann vorfahren sehe mit diesen überdimensionierten, sehr großen Autos, frage ich mich, ob denen das nicht mittlerweile peinlich ist. Und ich denke mal, die Mehrzahl unserer Freunde, die fragen sich, was sind das eigentlich für Leute, die da mit dem SUV vorfahren und ihre Kinder vollkommen ohne Scham rauslassen, dabei noch andere Kinder im Endeffekt daran hindern, zur Schule zu gehen, weil, sorry, du magst eigentlich dein Kind nicht mit gutem Gewissen über eine Straße lassen, in dem permanent ein hochgebockter Volvo langfährt.
Aber fängst nicht schon damit an? Ich weiß ja nicht, ob deine Kinder auf einem der Schulen ist, die auf EUM endet.
Nein.
Nein, aber so, also ne, auf welche Schule du gehst, da geht's doch schon los.
Ja.
Meine Kinder gehen aus.
Ja.
Und ob du dann, so das meine ich so, dieses.
Du suchst ja immer ein Distinktionsmerkmal.
Genau.
Aber da lehrt man ja auch, wenn man gescheite Eltern ist, den Kindern, dass sie sich ihr eigenen Mythos zusammenschustern sollen. Also mein Mythos im Leben war, ich habe früh erkannt, in Griechenland zu leben, das ist offensichtlich was in Deutschland für Erstaunen sorgt. Das heißt, immer wenn wir im Sommer im Urlaub in Deutschland waren, war also der dritte Satz, den ich dann habe fallen lassen auf dem Spielplatz, ja, ich komme aus Athen. Das hatte ich schon früh eingeimpft bekommen, festgestellt, das funktioniert ganz gut. Und ich versuche im Endeffekt meinen Kindern klarzumachen, jeder Mensch muss seinen eigenen Mythos erschaffen, den muss er natürlich auch ein bisschen verkaufen, weil du musst ja bestehen in dieser riesen Menge von Individuen, die alle mal mit und mal gegeneinander antreten. Es gibt einfach Momente, wo es gut ist, dass du hängen bleibst. Mhm. Und dazu dient sowas. Und so sind wir, glaube ich, alle gestrickt. Wir versuchen, in der Masse zu konformieren, aber im entscheidenden Moment versuchen wir ganz individuell zu sein. Und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wo man feststellt, naja, da ist kein Unterschied zwischen oben und unten. Sehr, sehr reiche Menschen haben vergleichbare, nicht Geschmäcker, aber vergleichbare Ansprüche, weil da gibt's einfach eine Peer Group. Also die Gruppe der Yachtbesitzer sind eine interessante.
Stimmt.
Was treibt einen Menschen, etwas zu erwerben, was er nicht besonders viel braucht, was sehr viel Geld konsumiert und irgendwie einen Haufen Matrosen in der Arbeit hält? Also doch nur, weil das der andere auch macht und weil es irgendwie dazugehört. Also es wäre vollkommen komisch, wenn du Hypermilliardär wärst und das nicht machen würdest, dann würdest du als verschroben gelten, wie, ja, der kann sich drei Yachten leisten und hat keine, was ist denn damit? Das sind interessante Maßstäbe, die wir setzen und wenn wir sie unterlaufen, müssen wir uns rechtfertigen.
Wir müssen noch mal jetzt, bring doch mal was mit, habe ich ja schon mal gedacht, zum Thema Neid. Ich finde, Neid ist so ein hochinteressantes Thema, weil ich auch feststelle, egal was, man kann sich am Ende nicht frei, nicht immer frei machen. Die größte, eine der größten Leiden, eine der größten Eigenschaften von Menschen ist, wenn die sich ernsthaft und wirklich über die Erfolge anderer Menschen freuen. Ich habe es jetzt wieder am Wochenende gesehen, da war so ein Tennismeisterschaften. Und da bin ich dann hingegangen, so zugeguckt, das war so Jugendliche von, weiß ich, frag mich nicht, von 8 bis 16. Und wie die geweint haben, wie die zusammengebrochen sind.
Als sie nicht gewonnen
haben. Wenn sie nicht gewonnen haben. Und wie schwer es ihnen oft fiel, sich dann hinterher nur die Hand zu geben. Und wie sie dann geguckt haben, war der Ball wirklich aus oder war der doch auf der Linie und so. Und dann dachte ich, wow, wieso, warum macht man nicht ein schönes Tennisspiel? Und wenn man verloren hat, sagt man, hey, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Darum geht's ja eigentlich nicht. Es geht ja darum, die Zeit so zu verbringen, dass es einem Spaß gemacht hat. Und im Zweifel macht das ja so ein Tennisspiel, wenn man gern Tennis spielt.
Das ist aber interessant, dass du das sagst, weil also mein älterer Sohn spielt Fußball und dann kam es irgendwie mal zu einem Split der Gruppen. Es gab eine, die war, da waren dann so Leistungswillige dabei und andere wollten einfach Fußball spielen. Und dann hat der weise Trainer meines Sohnes gesagt, okay, dann teilen wir einfach, es gibt eine Mannschaft, die ist Leistung und die andere ist Spaß.
Genau.
Mein Sohn hat sich für Spaß entschieden, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Ich spiele auch ganz gern Fußball und ich kann mich an sehr schönen Bananenflanken erfreuen. Ich kann mich noch größer daran erfreuen, wenn ich eine solche schlage und jemand kann daraus was machen. Mhm. Das, wie sehr ich verliere, ist mir meistens nicht gleichgültig. Man ist ja ein bisschen im Wettbewerb, aber ich glaube, das ist ein Phänomen von Kindern, die von ihren Eltern irgendwie hochgezüchtet wurden auf Leistung, und weil Kinder sind an für sich nicht so. Das muss
du hast total, von den Eltern du hast total kommen. Recht. Bei all denen, von denen ich gesprochen habe, da saßen dann die Eltern, Väter wie Mütter. Und dann, wenn der Sohn den Ball ins Netz schlug, guckte er so ganz verschrocken zu seinem Vater oder so, zu seiner Mutter. Und dann habe ich gedacht, boah, was für eine.
Wie traurig.
Wie kommen wir? Wir müssen nochmal einmal sagen.
Der Scala Regia, Fußballplatz.
Wir müssen nochmal einmal sagen, dass natürlich auch das im 17. Jahrhundert eine unglaubliche Meisterleistung künstlerischer Art, also das so zu malen und die, hier geht es ja vor allen Dingen, Säulen ist das eine, kann ich mir jetzt so, aber die Perspektiven, das ist halt der Trick, die Perspektive und das Licht in dem Fall. Ne?
Also wir sind da drauf gekommen aus Repräsentationslust, aus etwas, was man vielleicht auch ein bisschen verdammen kann, nämlich der Wille zur Repräsentation hat mit Macht zu tun, aber die Repräsentationslust gebiert halt tatsächlich viele schöne Dinge und gute Kunst. Und das ist natürlich, darüber ging, glaube ich, unser ganzes Gespräch, der Drang zum Wettbewerb ist auch nichts Schlechtes, denn Wettbewerb hat eine Tendenz, dass man etwas besser machen will, wenn nicht als andere, sondern noch als vorher. Und das sind diese beiden Seiten einer Medaille, die man immer mit Interesse betrachtet. Vielleicht ist der Trieb selber nicht so doll, aber das Ergebnis ist manchmal ganz interessant, und das auszubalancieren ist eine.
Ja, und das ist dann auch das ist auch der Ehrgeiz desjenigen, der das baut, dann im Zweifel zu sagen, ich möchte mindestens so was Schönes haben wie der oder was Schöneres. Und der, der es dann malt, hat ja auch den Ehrgeiz, das so zu malen, dass es besonders schön wirkt, und so schaukeln die sich gegenseitig hoch.
Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar ein Werk ist, was mit Blick auf einen möglichen Kauf durch Päpste oder sowas gedacht war. Ich weiß ja nicht, wie sehr der Herr Ehrenberg auf Käufe gedacht hat. Grundsätzlich ist ja so, der Papst war ein und für sich mächtiger Mensch, sogar ein sehr, sehr mächtiger Mensch, und hat aber vieles von der Macht verwendet, um Kunst zu fördern und inhärent auch Spiritualität. Ich habe natürlich als Protestant immer so ein bisschen auf die Macht der Päpste blicken und mir wunderbar, wie haben die so lange durchgehalten? Auf der einen Seite wird also Armut gepredigt und auf der anderen Seite ist der Papst, diesen Widerspruch irgendwie über 1000 Jahre aufrechtzuerhalten.
Das ist so irre, aber ich finde, das zeigt aber halt auch die Kraft des Glaubens und die Kraft dieser Religionsgemeinschaft, dass das sich so gehalten hat, ne? Bei allen, das eben, und ich finde es auch toll, darf man das sagen? Dass es Institutionen gibt, die sich insofern dem Zeitgeist doch ein Stück weit entziehen.
Ja, wie du meinst, wie der Vatikan und wie die Museen.
Ja, ich
weil wir zeigen solche Dinge.
Und aber würdest du sagen, ja, wisst ihr, entziehen sich die Museen entziehen sich ja nicht dem Zeitgeist. Ihr geht ja mit dem Zeitgeist.
Wir versuchen eine Mischung daraus. Also ich glaube, wir sind jedenfalls nicht so vollkommen schizophren wie der Vatikan. Also wir haben die Kunsthalle hat einen bürgerlichen Anspruch, nämlich den, wir sammeln zwar so päpstliches Zeugs, wobei, also wir wissen ja nicht, was der, also die Scala Regia kann man auch in einem bürgerlichen Haushalt an der Wand haben, das ist jetzt nicht der Punkt. Mhm. Aber tatsächlich haben wir sehr viel Dinge, die christlich Glorifizierendes im Sinne katholischer Lehre zeigen. Und da könnte man natürlich als Agnostiker sagen, was für eine Ideologie habt ihr da? Ihr solltet mehr Buddha haben und weniger Papst. Aber es ist halt unsere Geschichte und die versuchen wir zu verhandeln.
Das gibt's dann, Buddha, kann ich nur aus meinen Reisen nach Asien sagen, da gibt's in den Museen, da muss man sagen, da könnte man ja auch sagen, ihr solltet aber mal mehr Christentum zeigen.
Das stimmt.
Zeigen sie nicht, aber wir zeigen Buddhismus in allen Ausprägungen.
Wobei wir natürlich den Anspruch haben, dass wir tatsächlich global Kunst betrachten und sammeln, was wir vielleicht in den vergangenen 150 Jahren nicht so gemacht haben, was wir jetzt sehr, sehr aktiv tun. So sehr wie ein deutsches, ein hamburgisches Museum sind, es ist ja klar, dass gerade Hamburg die Pflicht hat, auf die Welt zu gucken. Das heißt, wir gucken jetzt, wir sammeln natürlich keine buddhistische Kunst, aber klar, dass wir indisch, georgisch, südafrikanisch, wo sind wir gerade viel unterwegs, gerade im so arabischen Raum.
Gibt es dann nicht wieder sozusagen in 10 Jahren die nächste Diskussion, wieso hängen diese Sachen, die eigentlich nach Georgien gehören, alle viele von denen in einer Kunsthalle, in einem Museum in Hamburg.
Weil wir es nicht rauben, sondern georgische Künstlern abkaufen oder georgische Künstler sogar beauftragen, bei uns
das stimmt,
Werke zu machen.
Aber trotzdem sind dann, der Effekt ist ja derselbe. Die georgische Kunst ist nicht in Georgien.
Nein, darum geht es ja gar nicht. Es geht um die geraubt, also bei der Raubkunst geht es darum, dass georgische Kunst irgendwie unrechtmäßig abgezogen wurde. Also wir reden jetzt mal vor allem von griechischer Kunst, die Akropolis. Also das British Museum wird über kurz oder lang die Metopen der Akropolis abgeben müssen, weil es ist geraubt worden. Also so sehr man noch heute erzählt, dass da irgendwelches Geld geflossen ist. Das hat der türkische Staat eingesammelt, dem die griechische Nation vollkommen wurscht war, gekauft von einem schottischen Adligen, der vollkommen unter Preis bezahlt hat und dann erworben vom britischen Staat für ein Witzgeld, was auch wieder nicht nach Griechenland geflossen ist. Also ich glaube, da ist keine Frage. Aber zum Beispiel einen modernen griechischen Künstler ein Werk abzukaufen in Athen, ist überhaupt kein Ding. Im Gegenteil, dadurch, wir wollen ja den Austausch fördern und zeigen, was auf der Welt so passiert, weil wir einfach den Blick geweitet haben. Was wäre der Grund für die Hamburger Kunsthalle an den Rändern Hamburgs zu enden, an den Rändern Deutschlands zu enden
und
an den Rändern Europas?
Das ist klar.
Also insofern, der moderne Kunstbetrieb, glaube ich, der ist da beim Globaldenken auf dem richtigen Weg.
Und wir stellen fest, irgendwie, man kann die katholische Kirche kritisch sehen. Aber die Kunst hat dir ganz schön viel zu verdanken, ne?
Absolut. Bis hin zu der Hamburger Kunsthalle, die natürlich mit diesen Dingen heute umgeht und diese Geschichte auch aufarbeitet. Ja, nee, nichts gegen die katholische Kirche. Auch weil es sie einfach nur gibt, damit muss man sich ja auseinandersetzen.
Rom oder Athen? Aber die Frage stellt sich bei dir nicht, weil du in Athen aufgewachsen bist? Oder?
Oh, das ist eine fiese Frage, weil tatsächlich, ich bin in Athen zwar groß geworden, aber als ich das erste Mal in Rom war, bin ich schier umgefallen. Ich bin von meinem Lateinlehrer, der auch noch hat auch noch katholische Religionslehre gemacht. Da war ich bloß nie, weil ich als Protestant in der falschen Ecke war. Aber ich weiß noch, der erste Tag, den er uns auf den Petersplatz gebracht hat und diese riesige Umarmungsgeste dieser Kolonnaden von Bernini, ich habe sowas von eingesogen, weil in Rom hast du halt eine durchgehende Geschichte, die 2000 Jahre alt ist. In Athen hast du eben diese große Vergangenheit, ein großes Loch von quasi nichts und dann das Chaos der Gegenwart. Das ist zwar auch wahnsinnig, das ist viel lebendiger, finde ich, aber Rom ist unglaublich beeindruckend.
Was machen wir nächstes Mal? Gibt es was? Kann man dieses Thema...
Du wolltest Neid
haben. Neid. Suchen. Ich habe dir die Geschichte vom Tennisplatz erzählt. Vielleicht ist es auch dieses, was du da mit deinem Sohn auch schön erzählt hast, die Frage... Muss man immer, geht es am Ende dann darum, doch irgendwie einer muss gewinnen, einer muss verlieren. Ne? Also da holen sich ja viele Menschen die Bestätigung raus. Und ich frage mich, das ist für einen anderen Podcast, glaube ich, mal eine Frage, was Eltern antreibt, ihre Söhne, ihre Töchter so zu pushen, dass sie gewinnen müssen, wo du denkst, was verarbeitest du da? Sind das Dinge, die du selber nicht geschafft hast? Warum machst du das? Mir wäre das hochnotpeinlich und ich würde eigentlich allen Eltern verbieten, näher als 10, 15 Meter am Tennis, Fußball, sonst wie Platz. Es sei denn, sie stehen da und gucken einfach zu und freuen sich einfach. Aber das hat mich so peinlich berührt und hat mich nochmal daran bestätigt, ich liebe Tennis Abstand als Sport. Nee, aber ich finde, diese Einzelsportarten sind einfach für Kinder teilweise brutal, weil mit wem sollst du es ausmachen, wenn du verloren hast? Mit wem sollst du das ausmachen, wenn du einen Fehler gemacht hast? In der Mannschaft fangen dich die anderen auf. Da bist du der Trottel und dann sagt der Vater noch, ja, das war ja wohl nix.
Ich hoffe, es gibt wenig Väter, die sowas sagen.
Doch, aber ich sagte, ich habe da Väter gesehen, die dann auch teilweise, wo die kurz davor waren, sagen, wir haben mit den falschen Bällen gespielt, irgendwie. Ich habe gedacht, jetzt legen die gleich Protest an bei irgendeiner Kreismeisterschaft. Und ich war wirklich erschüttert, weil am Ende waren das ganz tolle Spiele und darum geht's auch, ein tolles Spiel zu haben. Da sind Kinder gewesen, da wurde erzählt, dass die psychologische Betreuung schon haben. Die sind aber vielleicht 8 oder 9 Jahre alt und die haben nur die psychologische Betreuung, weil sie mit den Niederlagen auf dem Platz nicht klarkommen. Bitte?
Da muss man vielleicht den englischen Sportsgeist beschwören, Fair Play und Gentlemanly Behavior, wo man dann denkt, in der Niederlage groß.
Ich bin gespannt, was in diese Richtung. Thema insgesamt und Neid, und dann können wir jetzt auch mal über den Neid in der Kunst, in der Bildenden, in der Autorenkunst. Wie viele Autoren kenne ich, die dann irgendwie sich dann freuen, theoretisch freuen über den schönen Erfolg ihres Kollegen, aber in Wahrheit natürlich nachts denken, warum er? Und warum nicht ich? Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.